Good Vibrations. Entspannt leben mit Hunden.
Herzlich willkommen zu Good Vibrations, ein Podcast darüber, wie dir das freundschaftliche Zusammenleben mit Hunden im Alltag gelingt. Vier Hundetrainerinnen tauschen sich aus über wichtige Themen im Leben mit Hunden und dabei eint sie eins, der Wunsch nach einem friedlichen, gewaltfreien Miteinander mit unseren Vierbeinern. Mein Name ist Bianca Piotrowski, ich bin die Produzentin dieses Podcasts und wir kennen uns vielleicht schon aus Cookies Friends, der Podcast für Tierschutzhunde. Heute dreht sich bei Ute, Sabine, Nicole und Eva alles um das auf Hundewiesen sehr beliebte Thema Auslastung. Eva gibt erstmal einen kurzen Überblick.
Unser heutiges Thema ist eines der Lieblingsthemen der meisten Hundehalter, nämlich Auslastung. Da wird einem von klein auf, kaum dass der Welpe ins Haus eingezogen ist, unglaublich viel Angst eingeflößt und gemacht. Denn das große Thema, was ist, wenn er nicht genügend ausgelastet wird? Die Leute verbreiten Schreckensmeldungen, was passiert, wenn der Hund nicht rassegemäß bzw. artgerecht ausgelastet wird. Und das fängt dann schon bei diesem kleinen, frisch geschlüpften Wesen an. Rassegerechtes Auslasten, ganz, ganz wichtig. Der kleine Schatz hat nicht mal Zeit anzukommen, überhaupt zu wissen, wo er ist, wie sein Tagesablauf ist. Er ist schon ohnehin so überwältigt von so viel Reizen von außen. Neuer Geruch, neuer Tagesablauf, neue Menschen, neue Umgebung, alles neu. Dazu der Verlust von der Mutti, aber nein, der ist da und muss am besten gleich am nächsten Tag Sitz und Platz lernen, damit er auch weiß, dass der Mensch der Chef ist und dass er gleich seine Kopfarbeit hat. Welpen auszulasten ist das Einfachste der Welt. Denn sie sind rund um die Uhr beschäftigt, all die vielen Reize zu kompensieren, die sie aufnehmen, die sie hören, die sie bekommen. Und dann geht es natürlich weiter. Der Auslastungswahn ist schon innerhalb des Hauses bei einem Welpen. Dass er 22 Stunden Schlaf braucht, ist für uns so überhaupt nicht nachvollziehbar. Das kann doch nicht sein, weil man sieht doch, wie er rumtobt und spielt. Dann wird das Spielzeug durch die Gegend geworfen und gerade wie niedlich, da rennt er so süß hinterher und schüttelt sein Spielzeug. Dann werden Zerrspiele gemacht und die ganze Zeit Jagdsimulationsspiele von klein auf gemacht, damit er ja müde wird. Komischerweise wird er nicht müde. Der Welpe will einfach nicht schlafen. Dann attackiert er seinen Menschen die ganze Zeit mit Vollgas und Anlauf und beißt in die Körperteile rein und kommt gar nicht zur Ruhe. Warum wohl? Weil er schon als kleines Baby komplett überfordert wird. Rassegerecht natürlich, selbstverständlich. Dann wird einem eingeredet, die und jene Rasse braucht besonders viel, von klein auf. Ganz, ganz wichtig. Ja, da ist doch jetzt die Frage, was täten Hunde ohne uns Menschen? Würden sie selbstbestimmt leben? Würden sie auf der Straße leben? Und wir gehen jetzt auch noch davon aus, dass es keine armen Straßenhunde sind, sondern Hunde, wie es in vielen, vielen Ländern ist, die von Touristen und Einheimischen gefüttert und versorgt werden. Die wissen, wo die Müllhalden sind. Die wissen, wo die Mülltonne von der Pizzeria oder von irgendeinem Restaurant ist. Und diese Hunde, wie lasten die sich aus? Was machen die eigentlich? Da gab es einen guten Film von Günter Bloch, Pizzahunde, und der hat mal über, glaube ich, ein oder zwei Jahre beobachtet, was machen diese Hunde denn eigentlich so den ganzen Tag, wenn sie satt sind? Wie lasten die sich aus? Und das war ganz erstaunlich, gar nicht. Die hängen zusammen in einer geschützten Gegend, vor allem da, wo sie wussten, dass sie gefüttert werden. Und die Jüngeren spielten ein bisschen, die Älteren zogen vielleicht zu zweit oder zu dritt mal um die nächste Ecke bei den Straßen und guckten, was geht denn da eigentlich so ab. Und das war es auch schon, völlig unspektakulär. Es gibt eine Studie mittlerweile, da wurde erforscht, was Straßenhunde oder wie weit Straßenhunde, selbstbestimmt lebende Hunde, wie weit die eigentlich gehen, wie groß ist denn ihr angebliches Revier. Und das Ergebnis war tatsächlich im Schnitt, sie gehen 1 Kilometer. Sie gehen ihr, ich sag mal, angebliches Revier, weil Hunde haben in dem Sinn kein Revier. Wölfe haben ein Revier. Hunde halten sich da auf, wo sie leben. Das heißt, wenn man umzieht, würde das auch vielleicht angeblich sein Revier sein, aber da hält er sich halt am liebsten auf, weil das kennt er, da ist er sicher. Und was macht er dann? Nase runter und schnüffeln und schnüffeln und markieren und schnüffeln und natürlich auch Essensreste aufnehmen, sofern da welche liegen. Ja, und was würde denn dann der Hütehund machen ohne Menschen? Würde er tatsächlich was zum Hüten suchen? Das ist die Frage. Würde der Schlittenhund wirklich verzweifeln, weil er keine Menschen ziehen darf? Würde der Herdenschutzhund krampfhaft irgendwas suchen, was er beschützen könnte? Oder würde der Schutzhund irgendetwas suchen, was er beschützen könnte, weil es doch so in ihm drinnen ist? Würde der Wachhund krampfhaft was zum Bewachen suchen, außer sich selber natürlich und seine nähere Umgebung, einfach um sicher zu sein, dass ihm nichts passiert? Würde der Apportierhund apportieren? Würde der in Anführungszeichen Kampfhund, also Listenhund, wirklich was suchen zum Kämpfen? Nein, natürlich nicht. Hund ist Hund. Hunde sind Energiesparer und Hunde tun das, was Hunde ebenso tun. Und das ist ihre Sinne in aller Ruhe einsetzen. Und zwar nicht unter Stress. Dann würde ein Hund seine Sinne in Ruhe einsetzen. Das geht nicht. Das wäre, wie wenn sie sich gestresst konzentrieren müssten. Das funktioniert nicht. Man kann nicht nachdenken und Kopfarbeit machen und seine Sinne einsetzen, wenn man nicht ruhig und konzentriert ist. Deswegen ist ja in Räumen, wo Leute studieren, pst, bitte Ruhe, weil anders geht es nicht. Aber bei Hunden wollen wir immer, dass es unter Stress stattfindet. Und je mehr Auslastung, sagen wir, desto besser, desto entspannter ist er dann wiederum gleich. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Je mehr Stress wir in die Sache reinbringen, desto gestresster wird der Hund sein. Es ist nicht möglich, einen Hund unter Stress auszulasten. Meilen pro Minute muss ein Hund nicht machen. Wenn er sich auslastet, selbst wenn er sich dabei etwas schneller als im Schritt- oder im Bummeltempo bewegen würde, er würde es in Ruhe machen und vielleicht alle mal einen leichten, lockeren Trab einlegen. Und man sieht es eigentlich auch letztendlich daran, würden wir unsere angeblich unausgelasteten Hunde im Freilauf entlassen, wenn es möglich ist, oder alternativ die an der Schleppleine. Und wir schauen dann mal, was macht er denn dann eigentlich im Freilauf oder an der Schleppleine, wenn er mal machen darf, was er will. Die wenigsten Hunde, also ich kenne keinen, der dann Vollgas geradeaus einfach losrennen würde. In dem Fall so oder so wäre er nicht rückrufbar, dann wäre die Schleppleine die Idee. Würde er dann manisch oder gestresst im Kreis laufen, bis er endlich seine Kilometer hinter sich hat, die er so dringend bräuchte oder abtrainieren müsste? Ich kann es mir kaum vorstellen. Also wie gesagt, ich kenne keinen. Und was letztendlich passiert, wenn wir unsere Hunde bewusst auspowern? Und das ist ja oft das Stichwort auch, auspowern. Die meisten Leute verwechseln das richtige Auslasten mit auspowern. Was passiert? Im Körper des Hundes entsteht eine Mischung aus Stresshormonen und Glückshormonen. Und diese Mischung, die dabei entsteht, ist genauso vergleichbar wie mit Menschen, die koksen. Das ist geil, das ist super, das macht Laune, das verleiht Flügel wie die Energy Drinks. Das heißt, man wächst über seine eigenen Grenzen hinaus. Man spürt seine eigenen Grenzen nicht mehr und stellt fest, boah, das ist ja richtig toll. Und wer auf einer Party gerne kokst, wird Partys, auf denen nicht gekokst wird, in Zukunft ziemlich langweilig finden, weil er gar nicht mehr weiß, was Spaß bedeutet, was Kraft haben bedeutet. Denn ihm wird vorgegaukelt, du kannst noch mehr, du schaffst noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und genau das passiert, wenn die Menschen ihren Hund immer mehr anspornen, noch mehr zu tun. Zum Beispiel meine Schäferhündin, die hat, wenn sie gut drauf war, sich Tannenzapfen geschmissen in die Luft. Die ist hinterhergerannt, hat so getan, als würde sie es nicht fangen können und rannte einmal dran vorbei und wieder hin. Und es sah alles süß und lustig aus. Das hat sie genau dreimal gemacht. Dann hat sie gezeigt, das war schön und jetzt ist auch wieder gut. Eine meiner Chihuahuas hat es geliebt, Karottenstückchen, die ich zum Knabbern hinlege, mit den Hinterbeinen wegzukicken, ohne zu sehen, wo die Karotte hinfliegt, sich umzudrehen, hinterherzurennen und diese Karotte dann zu schnappen und hat sie wieder weggekickt. Genau 3 Mal. Dann hat sie gezeigt, das war lustig. Hätte ich jetzt den Tannenzapfen meiner Schäferhündin oder das Karottenstückchen meiner kleinen Chihuahua-Hündchen geworfen, hätten sie natürlich daran sehr viel Spaß gehabt, wären hinterhergerannt und hätten es gefangen und gesagt, das war super, nochmal, nochmal, nochmal und jetzt nochmal und jetzt nochmal. Und der Mensch wirft Gegenstände und noch ein drittes Mal, ein viertes Mal, ein fünftes Mal, ein hundertstes Mal und wundert sich, komisch, der wird überhaupt nicht müde. Nein, er kann nicht müde werden, er ist high. Und high sein macht Spaß. Eben deswegen, weil man seine körperlichen Grenzen nicht mehr spürt, nicht mehr wahrnimmt, nicht mehr merkt, wann reicht es mir eigentlich? Wann war das Erlebte schön und damit ist es abgehakt? Wir können das teilweise auch nicht mehr. Wir sind letztendlich genauso stresssüchtig und adrenalinsüchtig und powern uns aus und wollen mehr und mehr und mehr. Und dann geht die Auslasterei der Hunde, egal welcher Rasse mittlerweile, schon richtig los. Dann wird der Hund ans Fahrrad gehängt, dann wird er mal richtig gepowert, denn nach einer Stunde Agility war der Hund immer noch nicht müde. Also müssen wir danach noch Rad fahren, in der ewigen Hoffnung, dass er dann vielleicht müde wird. Kann er nicht, weil er ist voller Stresshormone und die brauchen teilweise Stunden, ja sogar Tage, bis sie abgebaut werden. Und der Hund wird genau in der Zeit weiter ausgepowert, weil der Mensch immer noch fälschlicherweise annimmt, der Hund wäre nicht genügend ausgepowert. Und so wird das Ganze ein Teufelskreis, der immer, immer schlimmer wird. Dann kommt dazu, mein Hund kommt zu Hause nicht zur Ruhe. Was sollte eigentlich ein Hund im Haus machen? Ruhen. Und zwar den ganzen Tag. So ist es. Zwischen den Spaziergeh- und Erlebniseinheiten, die der Mensch ihm bietet. Und dann ist die Frage, warum schläft denn der Hund nicht? Aber keiner kommt auf die Idee, dass der total überdreht ist, genau wie Kinder, die abends nicht müde werden, weil sie am Tag zu viel erlebt haben und nicht, weil sie zu wenig erlebt haben. Hat man zu viel erlebt, und das ist bei uns Erwachsenen genauso, gerade bei Arbeitnehmern, habe ich einen zu stressigen Tag, kann man abends nicht schlafen. Man geht ins Bett und das Kopfkino geht los. Man kann nicht abschalten. Dann geht der gestresste Arbeitnehmer in Meditationskurs, in den Entspannungskurs und macht Yoga, lauter so Sachen, weil er selber verlernt hat, müde zu werden abends und zu entspannen und abzuschalten, weil er viel zu viel leisten musste den ganzen Tag. Und genau so geben wir es ungefiltert an die Hunde weiter. Und das ist ja eigentlich total verrückt, dass wir selber merken, zu viel Action am Tag ist schädlich. Ich habe Einschlafprobleme, ich kann nicht mehr abschalten, ich bin kurz vorm Burnout. Und die Hunde bekommen genau das eins zu eins wiedergegeben mit der Idee, dass er dann ausgelastet oder beziehungsweise ausgepowert wird. Wenn wir hingegen seine wirklichen Bedürfnisse mal wahrnehmen würden beim Spazierengehen, wenn wir uns mal nach dem richten, was den Hund interessiert. Nein, das ist nicht Rennen, falsch, sondern das ist das, was Hunde tun. Schnüffeln, markieren, schauen, genießen, einfach mal nichts tun, sich irgendwo hinsetzen, eine Runde blöd gucken, was uns auch sehr gut täte, weil wir das auch nicht mehr können. Einfach mal blöd schauen. Geht gar nicht mehr. Sowas können wir ja gar nicht mehr. In meinem Unterricht ist das Erste, was meine Hundehalter lernen, ist blöd schauen. So doof es klingt, aber die Leute können das nicht. Wenn man sieht, was im Gesicht allein an Gesichtsmuskeln die ganze Zeit in Aufruhr ist, dass ein Mensch nicht mal mehr entspannt stehen kann und die ganze Zeit zappelt und hibbelt und sich aber wundert, warum sein Hund so hibbelig ist. Der Hund spiegelt ihn eins zu eins. Und dann kommt die nächste Idee, der Hund muss ein Entspannungstraining machen. Der muss jetzt ein Ruhetraining machen. Wir bringen die Hunde dazu, unruhig zu sein. Und Wir bringen ihnen dann Entspannung bei, wo wir es selber nicht können, anstatt zu sagen, Mensch, lass deinen Hund doch mal einfach ruhig sein, in Ruhe machen, in Ruhe Hund sein. Aber uns scheint das wirklich viel zu langweilig zu sein. Oder ist es das schlechte Gewissen, was einem von allen Seiten eingeredet wird? Ich weiß es nicht. Und so beginnt dieser Teufelskreis. Es wird ausgepowert und ausgepowert und ausgepowert. Und ich glaube, so viele hektische und hibbelige Hunde gab es noch nie wie heutzutage, in denen die Hunde wirklich durch ein Programm durchgeboxt werden, der Auslastung, des Auspowerns. Und die Ideen dafür werden immer, immer kreativer. Jetzt frage ich doch trotz allem mal meine Kolleginnen, was sagen die denn so dazu? Wie lastet ihr denn oder wie powert ihr denn eure Hunde aus? Kolleginnen Sabine zum Beispiel, mit dem Hütehunden.
Genau, mit den ganz schlimmen Hunden.
Ja.
Ich werde ja oft immer draußen gesagt, boah, jetzt hast du einen Aussie und einen Border Collie. Mit denen musst du ja ganz bestimmt ganz viel machen. Früher habe ich immer noch ewig erklärt, dass es nicht so ist. Heute sage ich einfach nur, ja, genau. Weil ich mir denke, oh Gott, es spart diesen Hunden wahrscheinlich, bei irgendwem zu landen, der faul ist, so wie ich. Nee, also, wie lasse ich meine Hunde aus? Also, ich habe keine Schafe und keine Laufenten. Hätte ich welche, hätten die vermutlich sehr großen Spaß. Habe ich aber keine. Und das ist jetzt ganz signifikant wichtig. Das Erste, was ein Hütehund, also ich glaube sowieso jeder Hund, aber ich denke gerade Hunde, die ein sehr sensibles und schnelles Nervenkostüm haben, die sehr aufnahmefähig sind und die sehr viel mitkriegen aus der Umwelt, die sehr viel Reize in kürzester Zeit aufnehmen können, aber sehr viel länger brauchen, um die zu verarbeiten. Ich glaube, das Wichtigste, was so ein Hütehund, Querstrich nervöser Hund im ersten Jahr lernen muss, ist Ruhe. Also, dass der einfach lernt, ja, wie soll ich sagen, dass er an seiner, das ist ja jetzt ein wenig so ein überstrapaziertes Wort in der heutigen Zeit, das nennt sich Resilienz. Irgendwie ist aber nicht von der Hand zu weisen, wie wichtig das ist. Und Resilienz heißt ja nicht, dass ich alles aushalte und dass mich nichts antickt und dass ich nie gestresst bin, sondern Resilienz heißt eigentlich, wie schnell komme ich wieder zur Ruhe, nachdem irgendwas aufregend ist. Und dieses Ruhen können, das hört sich total bescheuert an, das ist wie ein Muskel, das muss man üben. Und wenn ein Lebewesen in der ersten Zeit nie Ruhe erfährt, dann hat man hinterher den Salat. Mir fällt ja da nur wieder mein Joschi ein. Der hat mehrfach den Besitzer gewechselt und wurde, ach ja, weil der Hund, ja, es ist ein Border Collie, der muss mir auslasten. Und dann hat man Bällchen mit ihm gespielt und dann hat man das mit ihm gemacht und Intelligenzspiele und ist mit ihm am Bahnhof gegangen, hat Stadtgänge gemacht und, und. Und ich habe ein schreiendes Nervenbündel gekriegt, mit dem ich erst mal 4 Wochen den Garten nicht verlassen konnte, einfach weil der so oben drüber war, weil er nicht gelernt hat, seinen Stress zu regulieren, weil das einfach zu viel war in der ersten Zeit. Ne? Das ist jetzt aber bei jungen Hunden. Jetzt habe ich einen ausgewachsenen Hund, egal ob jetzt Hüte oder Jagdhund, und ich sehe, dass da der Mensch eigentlich immer denkt, er müsse etwas tun. Das ist für die Menschen so ganz schlimm, nichts zu tun. Und ja, dass man selber mal Ruhe gibt irgendwie. Also die Hunde, die werden da in unseren stressigen Alltag hinein assimiliert und der Mensch möchte seine Bedürfnisse, die er so hat an Bewegung, an Geselligkeit, an Sozialkontakt mit dem Hund ausleben, weil der hat ja schließlich auch was davon und braucht es vermeintlich auch so. Also eigentlich geht es bei diesen ganzen Dingen zur Auslastung nur um den Menschen in dieser ganzen Geschichte. Und ich bin ja der Meinung, dass man einen Hund am besten dann auslastet, wenn man ihn gemäß seiner Passion auslastet. Also mit seiner Leidenschaft, das macht glücklich. Wenn ich Dinge tue, die mich glücklich machen, dann bin ich zufrieden, wenn ich die richtig auskosten kann. Und das muss nicht den ganzen Tag sein. Mir reicht da eine halbe Stunde des Glücks oder eine Stunde des Glücks, dass ich hinterher beseelt sein kann. Wenn ich mit dem Jagdhund zusammen Spuren verfolge in seinem Tempo. Wenn ich einen Hütehund Dinge anschauen lasse, Dinge betrachten lasse. Von mir aus auch, wenn jemand meint, kleine Tricks beibringen, das ist ja auch nicht verkehrt. Aber letztendlich, draußen in der Natur wird gejagt, wird geschaut, wer die Natur erfasst. Und ich denke, wenn man die Hunde lässt, schnüffeln lässt, wenn man sie schauen lässt, wenn man sie riechen lässt, dann sind die Reize so stimuliert, dann ist das Gehirn so stimuliert, dass es hinterher auch gut ruhen kann. Es gibt ja so einen Unterschied zwischen Auslastung und Erschöpfung. Das sind ja zwei Paar Schuhe. Und genau wie viele Menschen empfinde ich viele erschöpft. Also wenn der Hund dort liegt und schläft, heißt es nicht, dass er gut ausgelastet ist. Vielleicht ist er auch nur erschöpft vom Rennen, vom Laufen. Und Auslastung, das kennen wir alle, wenn wir was machen, wo wir richtig Lust dazu haben, was uns richtig gut gefällt, wenn wir jetzt mit unserem Liebsten einen Spaziergang am Strand machen, einen Kuchen essen, keine Ahnung, Seesterne retten, was man auch alles so gerne tut, dann geht man heim und denkt sich, oh, und jetzt eine schöne Tasse Kaffee und dann eine Stunde schlummern auf dem Sofa. Dann ist man so beseelt und so happy. Wenn ich den ganzen Tag Dinge tue, die mir nicht gefallen, dann bin ich erschöpft, dann schlafe ich auch ein, aber nicht gut. Na, Ude grinst.
Du hast vorhin was Interessantes gesagt mit der Leidenschaft. Indiana, die hat ja das erste halbe Jahr ihres Lebens in Griechenland einfach frei und ungebunden verbracht mit Mama und Geschwistern. Und die haben sich ja auch dadurch ernährt, also vor allem, wie es Herbst wurde und die Leute, die sie versorgt haben, waren nicht mehr auf dem Gehöft, sie mussten sich also selber versorgen. Und dann haben die halt natürlich Mäuse ausgebuddelt und junge Katzen gejagt und lauter solche Sachen. Ne? Und bei uns hinterm Haus ist so eine große Wiese, die gehört dem Naturpark Uckermärkische Seen. Die hat so irgendwas zwischen 25 und 30 Hektar, also die ist richtig groß. Und die wird einmal im Jahr gemäht und dann lassen die so Streifen stehen. Also so Streifen, wo sich das ganze Zeug halt aussamen kann und so. Und da sind die Mäuse. Und für Indianer war das größte Glück, so, naja, jetzt ist sie 10, sagen wir mal, so bis sie 5, 6 war, wenn wir einfach an diesen Streifen entlang gegangen sind, mit langer Leine, weil ich bin dann draußen stehen geblieben, ich habe da keinen Bock gehabt, da reinzulaufen, weil das auch teilweise ein bisschen unangenehm ist. Und sie ist da rein und hat Mäuse gesucht und hat da gebuddelt und war total glücklich. Die war einfach glücklich. Für mich war es, gebe ich zu, stinklangweilig. Aber um mich ging es ja auch nicht. Es ging ja um mein Mädchen. Und irgendwann hat sie mich mit einer dreckverschmierten Schnute angeguckt und hat gelacht und dann war sie zufrieden und dann konnten wir heimgehen. Und da waren wir manchmal wirklich so 1, 1,5 Stunden unterwegs. Das haben wir aber nicht jeden Tag gemacht. Das haben wir so ab und zu gemacht, weil irgendwas, was einen total begeistert, wenn man das jeden Tag macht oder jeden Tag machen muss, dann ist es ja auch gar nicht mehr so wichtig und gar nicht mehr so schön. Also wenn ich jeden Tag meine Leibspeise kriege, schmeckt sie mir irgendwann auch nicht mehr, oder? Also diese ganzen Dinge, die wir den Hunden so aufs Auge drücken, das verhindert natürlich auch einfach zu sehen, was will denn der Hund wirklich? Was gefällt dem Hund denn tatsächlich? Was macht er denn wirklich gern? Und wenn wir uns halt Zeit lassen und einfach beobachten, was unsere Hunde gern machen, und wenn es halt nun mal ist, Mäuselöcher ausbuddeln. Also sie hat in den ganzen Jahren, wo sie es gemacht hat, glaube ich, einmal eine Maus erwischt, weil sie ja sehr langsam ist durch ihre Hüftdysplasie. Gott sei Dank, weil das sonst, glaube ich, hätte ich, weiß ich nicht, was sie sonst gemacht hätte. Aber sie war sehr effektiv im Auffinden von den richtigen Löchern, wo theoretisch was zu holen gewesen wäre, wenn sie schnell genug gewesen wäre. Ne? Also das ist natürlich unglaublich erfolgversprechend. Aber wie gesagt, ab und zu mal. Und irgendwann vor 2, 3 Jahren hat es aufgehört. Da hat sie genug gebuddelt gehabt in ihrem Leben und gut war. Aber das ist doch viel wichtiger, als wenn ich einen Hund habe, der ständig irgendwelchen Erfolgen, vermeintlichen Erfolgen hinterherhechtet, die ich mir wünsche. Also irgendwelche Dinge, wo ich mir einbilde, das macht dem Hund Spaß. Weil wir dürfen ja nicht vergessen, Hunde machen ja ganz viel und es gibt ja viele Hunderassen, die werden ganz gezielt so gezüchtet mit dem bekannten Will to Please, dass sie alles tun, was uns gefällt. Ja, die bekannten Labradore und Golden Retriever, aber auch die Border Collie gehören dazu, die deutschen Schäferhunde, überhaupt Hütis gehören da dazu. Und die fragen halt einfach ganz viel nach, was kann ich für dich tun? Und dann schlagen die Leute auf bei einem und sagen, also irgendwie, ich hatte das schon mehrfach, also vor allem mit Labradoren, ich möchte das eigentlich gar nicht, dass mein Hund ständig neben mir herläuft und darauf wartet, dass ich mit ihm was mache. Und natürlich haben die mit ihm was gemacht, aber das hat das alles noch viel, viel mehr verstärkt wie bei anderen Hunden. Ja, Sabine?
Das mit diesem Will to Please, ne? Wer mich ein wenig kennt, der weiß, dass ich fast ein wenig ausrast bei diesem. Mein Hund hat so viel Will to Please. Also mir tut es immer so sehr leid für diese Hunde. Von klein auf kriegen die schon, also das hört man dann oft mal wieder, gerade bei so Hunden, die gerne und leicht lernen. Da hat man ja dann immer so, damals gab es noch das Wuff-Forum und heute sind es Facebook-Gruppen. Und da wird immer in so Gruppen mal gefragt, was kann denn dein Hund schon alles? Meiner ist jetzt 9 Monate alt und dann wird aufgezählt. Irgendwie. Also der Hund, diese Hunde, die kriegen oft mal alles Mögliche am Tag schon unter Signal gestellt. Die, wenn irgendwo schnüffeln, nein, aus dem Weg, nein, das und jenes und da laufen. Und selbst unter dem Spaziergang, der eigentlich für den Hund ist, wird noch Kokolores gemacht und da wird dann das Gehorsam gefestigt und abgefragt und generalisiert. Und die Hunde, die wissen dann schon gar nicht mehr so richtig, was sie tun sollen, ohne dass man ihnen sagt, was sie tun sollen. Und dann laufen die neben dir her und gucken dich an und sind vollkommen hilflos. Und das ist dann das Maß aller Dinge. Das wünscht sich jeder Hundehalter. Und ich könnte da bitterliche Tränen vergießen, weil das in meinen Augen eigentlich einfach nur ein armer Hund ist, der überhaupt gar nicht mehr weiß, was er mit sich anfangen soll, ohne dass man ihm sagt, was er tun soll. Und das wird ganz oft mit diesem Will to please verwechselt. Und also mir tut es immer in der Seele weh, sowas. Und für einen Satz, den du vorhin gesagt hast, Ude, möchte ich dich noch knutschen. Und der da lautete, es geht ja schließlich nicht um mich, sondern um den Hund. Genau. Und die Nicole grinst, sie möchte bestimmt was sagen.
Genau. Was mir auch noch ganz wichtig ist, dass wir ja auch oft so übersehen, wie viel Auslastung der normale Alltag schon bietet für die Hunde. Das heißt also, was sie wirklich in einem normalen täglichen Leben schon leisten müssen. Und wenn ihr mal so ein bisschen durchgeht und mal überlegt, was habt ihr so für einen Tagesablauf? Da kommen ja schon ganz, ganz viele Dinge dazu. Also der Hund hat natürlich zu Hause Eindrücke durch die normalen Haushaltsgeräusche, durch das Zubereiten des Essens, durch die Familie, wo jeder durchs Haus läuft und jeder was anderes tut. Dann geht's zum Spaziergang. Da hat man vielleicht schon wieder eine Hundebegegnung. Dann bellen Hunde auf dem Grundstück. Ihr habt die ganzen Reize draußen. Das heißt also, sei es Wildtiere, sei es einfach die Katzen, Straßenlärm. Dann sollen die Hunde natürlich brav alleine bleiben, wenn wir arbeiten gehen. Dann kommt nachmittags oder abends noch Besuch heim. Das heißt, das, was die Hunde im normalen Alltag schon leisten müssen und verarbeiten müssen, das finde ich schon eine ganze Menge. Und das überhaupt schon bewusst hinzukriegen und das mit dem Hund auch so hinzukriegen, dass der Hund das auch wirklich lernt, wie das alles funktioniert, das finde ich schon eine enorme Leistung. Und da ist es so, also wenn ich das sehe, viele von uns haben ja auch Hunde zum Beispiel aus zweiter, dritter Hand, aus dem Tierschutz und so. Und wie lange diese Hunde brauchen, die davor eben zu wenig erlebt haben oder mit denen falsch umgegangen wurde, dass die neu lernen, diese ganzen täglichen Sachen zu verarbeiten oder zu lernen, wie man damit umgeht. Das finde ich, das ist so viel Auslastung. Ne? Also wenn ich das bei meiner Schoni sehe, wie lange die einfach braucht, um die Sachen wahrzunehmen. Und auch mit mir zusammen als Hilfestellung, dadurch, dass ich ihr das immer vormache, dass ich ein Vorbild bin, erstmal mit dem täglichen Leben klarzukommen, dann brauche ich mir keine Gedanken darüber zu machen, wie ich meinen Hund auslaste. Der ist permanent ausgelastet und ich sorge nur noch dafür, dass sie dann genug Ruhephasen zum Verarbeiten bekommt. Ich weiß jetzt nicht, wer zuerst war, Ute?
Es gibt ja diese komische Regel, weil du das ansprichst mit Hunden aus zweiter Hand oder Tierschutz oder so. 3 Tage, 3 Wochen, 3 Monate. Schmeißt das bitte auf den Müll. Minimum ein Jahr. Kannst dich erinnern, Sabine,
Yes.
beim letzten Seminar bei mir, da war eine Kundin von mir da, eine meiner ältesten Kundinnen, und die hatte 3 Jahre zuvor, ne, hatte sie, glaube ich, ihre Hündin übernommen, oder ja, so in der Größenordnung. Und dann hat sie mich gefragt gehabt, und das hat sie eben da erzählt bei dem Seminar. Da hat sie mich gefragt gehabt, was meinst du, wie lange das dauert, bis sich die eingewöhnt hat? Das war so eine abgelegte Zuchthündin. Und
Ja.
dann sage ich, jetzt mach dir mal gar keinen Kopf, geht es alles locker an, ein Jahr, Minimum. Und dann hat sie erzählt, wie sie sich gedacht, naja, die Ute halt wieder, ne, mit ihrem Quatsch. Wisst ihr, wie lange das gedauert hat, bis die wirklich ankam? 2 Jahre. 2 Jahre. Und ich weiß, wo die lebt. Die hat also ein Haus ähnlich wie ich, also kein so großes Grundstück, aber von der Lage vergleichbar. Dieser Hund hat ein sehr ruhiges und sehr ausgeglichenes Leben. Es hat 2 Jahre gedauert, bis sie wirklich gesehen hat, was das für ein Hund ist. Und so viel zu dem Thema
Ja.
Auslastung schlicht und ergreifend durch den Alltag. So, jetzt Sabine.
Ja, ich denke, die Menschen meinen es einfach nur gut. Die wollen,
Ja.
die Hunde leben mit uns und man denkt, man holt sich da so ein Lebewesen ins Haus und man möchte den Hund ja so gut wie es geht und auch artgerecht halten. Und ein Hund muss sich bewegen und er muss Reize und er muss raus. Ich denke, viele Menschen
Naja.
meinen es auch gut mit dem Hund. Aber gut gemeint ist halt immer so Sache, ne? Ist halt oft mal nicht immer gut gemacht. Weil du sagst, mit dem nach Hause kommen und weil die Nicole erzählt hat, jetzt mit dem normalen Alltag, ja, wie war denn das früher? Also jetzt mal ganz ehrlich, als ich Kind war bei mir im Dorf, hatte jedes zweite Haus einen Hund, dann gab es etliche Bauernhöfe, die hatten auch alle irgendwelche Hunde. Der eine war an der Kette, okay, da ist man nicht hin, weil der hat gebellt irgendwo, aber ansonsten waren die Hunde im Garten, die waren um Haus und um Hof rum, die sind mit den Leuten, damals war es noch so, also meine Großmutter, die war noch beim Bauern gegenüber auf dem Feld und hat noch bei der Kartoffelernte mitgeholfen. Da sind halt die Hunde mitgedackelt, also so halt, und haben halt nebenher ein paar Mäuse gefressen und haben ein paar Ratten gejagt und so, und das war's dann, da ist kaum eine Gassi gegangen, da gab es solche Sachen wie Agility, Flyball, Kokolores nicht, da ist auch keiner gejoggt von den Leuten damals, weil die haben genug zu tun gehabt. Also da kommt keiner auf das schmale Brett und macht noch Sport oder geht ins Fitnessstudio, weil die haben sich genug betätigt und die Hunde waren einfach dabei und sind streunen gegangen. Und diese streunenden Hunde, die sind nicht rumgerannt. Kann mich nicht erinnern, dass ich jemals einen rennenden, streunenden Hund gesehen habe. Es sei denn, ich bin mit dem Fahrrad zu so nah vorbeigefahren, dann konnte es schon sein, dass er mir kurz mal an die Wadel wollte. Aber das ist ja normal, ne? Das ist ja Fluchtbewegung oder Konflikte. Ich kann mich kaum erinnern an irgendwelche Konflikte zwischen irgendwelchen Hunden draußen. Die konnten sich aus dem Weg gehen, die konnten kommunizieren, die waren nicht überreizt, ist er bei uns, ganz ehrlich. Wenn ich einen Tag voll habe, der voll gepfropft ist und dann geht abends noch was schief, wie dass ich zum Beispiel falsche Anmeldedaten habe, um irgendwelchen Meetings beizutreten oder so, dann bin ich im Stress und dann reagiert man kniefig irgendwie. Und bei den Hunden ist ja nicht anders. Und wie gesagt, böse Absicht möchte ich da keinem unterstellen. Es gibt ein paar, die definieren sich über die Erfolge ihrer Hunde, ja. Aber letztendlich ist es ja nur die gut gemeinte Absicht, mit den Hunden den ganzen Tag zu verbringen. Und ob es den Hunden immer so gut tut, wie gesagt, da gibt es so ein schönes Buch über Streunerhunde. Ich möchte ihn unbedingt erwähnen, den Stefan Kirchhoff mit seinem Buch Streuner. Möchte ich unbedingt gesagt haben. Ich glaube, da kriegt man Einblicke in so einen Tag von einem Hund, was er tun würde, wenn er das tun dürfte, was er tun will. Ja, genau, so sollte der Satz klingen. Ich denke, es tut dat uns allen ein bisschen mehr gut, wenn wir ein bisschen mehr in die Ruhe kommen und ein bisschen mehr ins Chillen kommen und ein bisschen mehr wieder Bodenständigkeit lernen und diesen ganzen höher, schneller, weiter Wahnsinn einfach nicht so mitmachen, wie man meint, es tun zu müssen, Eva.
Da ist ja unsere Gesellschaft und unsere Kultur nahezu prädestiniert dafür, weil wir uns sowas einfach nicht mehr erlauben können und es ja von klein auf in uns drinnen ist. Mein beliebtes Thema, die Konkurrenzdenke, die wir auch auf unsere Hunde übertragen. Weil wir wollen natürlich Germany's Top Dog. Wer hat den tollsten Hund? Wer hat den besten, den schnellsten, den erfolgreichsten und bla. Und eben zum Thema Entschleunigen, ich finde es so wahnsinnig wichtig. Und in meinem Unterricht, ich mache wirklich aus jedem Hund eine Schlaftablette. Und das ist so einfach. Das ist wirklich so unglaublich einfach. Und damit stellen sich so viele Verhaltensauffälligkeiten ein. Also sieht man nicht mehr, die gibt es dann nicht mehr, wenn der Hund entspannt ist. Und ich behaupte wirklich, fast alle Verhaltensauffälligkeiten sind aufgrund von Überforderung. Und nicht aufgrund von Unterforderung. Unseren Hunden ist nicht zu langweilig. Langeweile unter Tieren stelle ich mir sehr schwierig vor. Es gibt Tiere, die nicht artgerecht gehalten werden und die weisen Verhaltensstörungen auf, wie zum Beispiel Zootiere, den Hospitalismus, das Weben, genau solche Auffälligkeiten. Aber ein Hund, der einfach gechilltes Leben hat, der gammelt halt rum. Bei uns im Dorf gibt es ganz viele Dorfhunde, die selbstbestimmt leben auf offenen Höfen, auf offenen Höfen. Und zwar Hunde der unterschiedlichsten Rassen, ja, auch Jagdhunde. Und wenn man vorbeigeht mit dem eigenen Hund, dann gehen die kurz raus, gehen 2 Meter mit, sagen Servus. Und dann sagen sie, und jetzt gehe ich wieder, Servus. Und dann gehen sie wieder zurück. Die bellen nicht, wenn man vorbeigeht. Die springen nicht raus, boah, ein anderer Hund, sondern die nehmen das so entspannt zur Kenntnis. Weil was auf dem Hof passiert, reicht denen zur Auslastung. Da fährt der Bauer mit dem Traktor vorbei, da gackern die Hühner, die Kinder spielen Fußball. Da ist den ganzen Tag was los und die Hunde schauen sich das an und sagen, das Leben ist wirklich schön. Und diese Bauern haben, wenn der stirbt, wieder einen neuen Hund. Und die sind alle gleich bei uns, die Bauernhofhunde, weil sie einfach ein unfassbar gechilltes Leben haben. Sabine.
Was ich ja das Allerschlimmste irgendwie finde an solchen Sachen. Manche Menschen, viele Menschen, meinen es eigentlich genau richtig und lassen sich aber von außen beirren. Die fangen dann an, die holen sich einen Aussie, weil sie einen Aussie möchten, weil sie so einen gesehen haben, warum auch immer, oder irgendeinen anderen, oder ist ja egal. Und irgendeiner kommt dann daher und sagt, ey, du musst echt Agility machen. Mit dem Hund musst du Agility machen, unbedingt, weil sonst wird er bekloppt. Und dann fangen die an und fühlen sich eigentlich selber gar nicht wohl dabei und bringen den Hund binnen kürzester Zeit auf irgendein Niveau wie ein Hochleistungssportler. Es ist, wir kennen es alle, wenn man irgendwas nicht aus eigener Überzeugung tut, dann tut man das bis zur nächsten Ausrede irgendwie. Und dann ist mal was, dann wird man krank und dann hinterher lässt man schleifen. Und dann gehen diese Hunde, die sind dann die Hochleistungssportler, die hat man auf ein ganz hohes Niveau trainiert und dann plötzlich wird nichts mehr gemacht und dann machen die Hunde Probleme und dann gehen die die Wände hoch und der Mensch denkt, ja, stimmt, der braucht die Auslastung, der braucht es. Also der braucht die Auslastung, um den Stress zu bewältigen, den er womöglich nicht hätte, wäre man gleich von Anfang an gechillt mit dem Hund umgegangen. So, dann wird es, glaube ich, noch perfider. Ich meine, wenn ich jetzt hergehe und meine, okay, ich brauche jetzt Agility für mich, damit ich Vereinskontakte habe und ich kann damit leben und meine Güte, ja, was will man da sagen? Ich mache mich eh unbeliebt, wenn ich sage, lass den Scheiß gehen, aber wenn einer unbedingt meint, er müsste es machen, dann soll er es konsequent tun und genauso wie ich probiere mal, ob der Hund an den Schafen gut kann. Ich probiere mal mit dem Hund das und das aus oder probiere mal mit seinem Hund irgendwelche Dinge aus, schießt ihn ab damit. Und dann stellt man fest, dass man es überhaupt gar nicht mehr mag. Und dann kriegt man ein Problem. Und dann ist es, ach, der hätte es, aber womöglich hätte es doch gebraucht. Und ich glaube, das führt auch zu großen Problemen. Die Eva.
Thema Agility, weil es ist ja gerade wirklich, jeder hat einen Australian Shepherd, ich verstehe das, das sind wahnsinnig nette Hunde, sind auch sehr schöne Hunde und denen wird ja auch dieser Druck gleich gemacht, sofort Agility. Und das Problem ist, wenn man sieht, ein Hund, der an Schafen arbeitet, Border Collie oder Australian Shepherd, der wirklich mit einem Schäfer arbeitet, was macht denn dieser Hund ein halbes Jahr, wenn die Schafe im Stall sind, weil nirgends Gras wächst? Das heißt, im Herbst, im Winter, im Frühjahr, bevor das Gras sprießt, die liegen mit den Schafen im Stall. Und kein Schäfer käme auf die Idee, ach du Scheiße, jetzt arbeitet der 4, 5 Monate nicht. Jetzt muss ich ja unbedingt Agility mit meinem Hund machen. Komischerweise sind diese Hunde im Stall total entspannt, obwohl sie vorher natürlich hart gearbeitet haben. Aber die sind auch froh, dass sie ihre Ruhemonate haben. Ute, was meinst du dazu?
Ich musste jetzt ein bisschen widersprechen, was die Schäfer betrifft. Die Schafe stehen nicht ein halbes Jahr im Stall, sondern je nach Wetterlage und Schneelage gehen die Schäfer durchaus auch auf die Winterweide und da sind die Hunde dabei. Aber wo du natürlich vollkommen recht hast, das ist, die haben sehr, 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 sehr viele Ruhezeiten, weil sonst würden die ihren harten Job überhaupt nicht durchstehen. Also wenn die dann abends noch zum Agility oder Mantrailing oder was weiß ich was gehen müssten, würden die durchdrehen. Die Schäfer abgesehen davon auch, weil so ein Schäfertag, der ist ganz schön heftig. Also der fängt, keine Ahnung, um 5 Uhr früh auf und hört abends um 10, 11 auf. Da hat der keine Zeit für solchen Schnullifax. Aber zudem, ich versuche mal was an den Schafen, wollte ich mal was sagen. Schafe sind keine lebenden Treibbälle für Hunde. Schafe haben ihr eigenes Recht auf ein anständiges Leben und sind nicht dafür da, dass irgendwelche, Ich sage jetzt nicht, was ich denke, ich beiß mir fast die Zunge ab. Sich
Dullis.
einbilden, einen Schäferhund, einen Hütehund, einen Aussie, einen Border Collie oder was auch immer haben zu müssen, dass die mit ihren Hunden an den Schafen irgendwas ausprobieren können. Schafe sind ganz hochsensible Lebewesen, die eine ganz komplizierte Gemeinschaft bilden. Und es ist ganz kompliziert, was da passiert, wenn ein fremder Hund an die Herde geht. Also ich habe mich mit dem Thema wirklich ausführlich beschäftigt und habe da auch ein dickes Buch drüber geschrieben. Und ich war oft bei Hütewettbewerben dabei.
Zum
Und
Kotzen.
Eine der größten Künste bei einem anständig durchgeführten Hütewettbewerb, also die wurden immer schlimmer, weil das Publikum immer grauenhafter wurde, ist, dass der Schäfer das schafft, dass er mit seinem Hund an eine fremde Herde so hingeht, dass die ihm sofort vertrauen und der Hund die Strafe nicht verschreckt. So, und jetzt geht irgendein XY, der sich einbildet, er muss seinen Border Collie oder sein Aussie auslasten. Auf der Wiese stehen 20 Schafe und der probiert mit seinem Hund da irgendwas. Könnt ihr euch vorstellen, wie es den Schafen geht?
Ah.
Es
Oder
ist
da
richtig.
holt man sich 5 Heidschnucken, die dann der Border Collie den ganzen Tag von A nach B schubst und die bilden sich ein, das hätte auch nur im geringsten was mit Hütearbeit zu
Hat
tun, da
gar
könnte
nichts zu tun,
kotzen
gar
drüber.
nichts. Der Hund ist für die
Dann,
Schafe da
ja.
nicht die Schafe für den Hund. Das ist so ganz
Genau.
nebenbei, dass das wirklich auch nochmal einen ganz ernsthaften tierschutzrelevanten Aspekt hat. Mir ist es das wichtig, dass man da wirklich sich das vor Augen führt. Ja, Nicole.
Genau, also ihr habt jetzt schon wieder ganz viele ganz wichtige Sachen gesagt, aber ich will noch mal so zu dieser typischen Standard Auslastung kommen, was ja meistens das irgendwelches Umherwerfen von Dingen ist. Und auch beim Thema Auslastung oder Beschäftigung allgemein sollten wir immer dran denken, wir sind das Vorbild für unsere Hunde. Das heißt, wir machen den Hunden vor, was in Anführungszeichen gut und richtig ist. Und das, was die meisten Menschen immer nicht wollen, trainieren sie aber ihren Hunden regelrecht an, nämlich schnell, hektisch zu sein, reaktiv zu sein und ihr Denken abzustellen. Und wenn die Hunde alles, also im Prinzip alles, was in Hektik und Geschwindigkeit passiert, was wir den Hunden quasi so aufdrücken, damit gewöhnen wir ihnen ganz oft das Denken ab, ne? Dass sie sich nicht mehr bewusst sind, was sie da im Endeffekt eigentlich tun. Und das ist dann natürlich für den normalen Alltag wieder hinderlich und dann wird wieder dran rumtrainiert, dass der Hund dann diese Reaktivität wieder abstellt. Ne, das war mir nochmal wichtig zu sagen, weil gerade durch diese Wurfspiele der Hund ja total irre gemacht wird. Eva?
Ja, genau. Das, was du sagst, Nicole, absolut richtig. Und genau das, was eigentlich kein Hundehalter will, dass sein Hund jagen geht. Genau das wird am liebsten trainiert. Dem Hund wird gezeigt, renn schnell weg, wenn sich in der Ferne was bewegt.
Weg
Beiß
von mir.
auf jeden Fall rein. Dann freue ich mich total. Und der Hund dann, Frauchen, Herrchen, ist total glücklich, wenn ich wegrenne, in was reinbeiße. Ja, das wollen wir doch nicht. Und ein Hund, der gerne jagt, mit dem mache ich keine Jagdersatzspiele, kein Reizangeltraining, kein Bällchen, kein Stöckchen. Ich zeige ihm, wie geil ich es finde, dass er jagt. Ich mache doch genau das Gegenteil. Wir gehen zusammen auf Spurensuche, auf Schnüffelsuche, auf Betrachtung. Wild betrachten, da ist ja unsere Sabine Spezialistin drinnen. Aber genau die Dinge, die wir nicht wollen, in dem Fall in Ruhe und vor allem zusammen. Ich zeige dem Hund niemals, weg von mir ist der Spaß am größten. Ich denke, wir sollten dann auch so allmählich zum Schluss kommen. Ich hätte noch einen schönen Schlusssatz. Letztendlich, Raubtiere sind alle Energiesparer und nicht Energieverschwender. Deswegen ist es furchtbar langweilig, Löwen in Zoos anzusehen, überhaupt Raubtiere, jetzt abgesehen davon, wenn sie natürlich Hospitalismus oder diese Verhaltensstörungen haben. Aber warum liegen die denn so rum den ganzen Tag? Warum wird denn ausgeschrieben, Raubtierfütterung um 17 Uhr? Weil nur die sich dann bewegen. Katzen liegen den ganzen Tag auf der Heizung, zumindest wenn es nicht 30 Grad hat. Ansonsten hängen die auch nur zu Hause rum und chillen und man sieht sie durch ihr Revier streifen, nicht rennen. Nur bei Hunden haben wir diese fixe Idee, die Hunde eben dauernd im Rennen zu erleben. Und für mich die größten Vorbilder sind die Hunde von alten Leuten, die Hunde von Obdachlosen und die Hunde von Punks. Warum sind diese Hunde so unfassbar entspannt, weil sie Eindrücke haben, weil ihr Mensch rund um die Uhr bei ihnen ist und sie gar keinen Stress haben müssen, beziehungsweise gerade bei den Punks in diesen Situationen wie in der Innenstadt oder bei Obdachlosen diese Reize wunderbar und in Ruhe verarbeiten können. Nicht umsonst schimpft man einen faulen Menschen mit du fauler Hund. Warum sagt man nicht du emsiger Hund, du fleißiger Hund, du strebsamer Hund? Und genau das ist das Geheimnis letztendlich unserer Hunde. Und ich sehe es auch irgendwie als die Botschaft unserer Hunde an uns, einen Gang runterzuschalten, zu genießen und einfach wieder Hund bzw. Mensch zu sein.
Vielen Dank, liebe Eva. Den Kontakt zu uns und den einzelnen Trainerinnen findest du in den Shownotes dieses Podcasts. Und da gibt es auch den Link zum Opener-Song Jenny's Theme, made by audionetics.com bei Creative Commons Attribution License 3.0. In der kommenden Folge in 14 Tagen geht es bei den Trainerinnen um die Frage Kontrollzwang und Kontrollverlust. Wir freuen uns, wenn du wieder reinhörst und uns weiterempfiehlst. Wir wünschen dir eine frohe Weihnachtszeit und hoffentlich ein sehr, sehr ruhiges Silvester für dich und für deinen Hund. Bis zu einer neuen Runde Good Vibrations. Lass es Kekse regnen.
Good Vibrations. Entspannt leben mit Hunden.